Hallo und herzlich willkommen bei Alle Kinder fertig los, deinem Podcast rund um das Thema Kindheit in Bewegung. Hier gibt es Ideen, Wissen und Mut für alle, die Kinder bewegen und stärken wollen. Ich bin Sophia Bolzano, Sport- und Bewegungswissenschaftlerin und seit über 20 Jahren unterwegs, um Kinder und Erwachsene in Bewegung zu bringen. Für mich ist Bewegung der Schlüssel zu ganz vielen positiven Entwicklungen in unserem Leben. Schön, dass du heute da bist. Heute geht es um die Frage, was können Kinder von Spitzensportlern und Spitzensportlerinnen lernen? Wie viel Disziplin braucht es und wie bleibt dabei die Freude an Bewegung erhalten? Ich freue mich sehr auf mein Gespräch mit Marion Maruska, ehemalige Tennisprofispielerin, heute verantwortlich für Nachwuchskoordination und Förderkonzepte beim Österreichischen Tennisverband. Wir kennen uns schon länger, aus Mödling, da habe ich eine Zeit lang gelebt, wo wir früher auch sogar gemeinsam gesungen haben. Marion, schön, dass du da bist. Vielleicht magst du dich ganz kurz beruflich vorstellen und vielleicht auch, wenn du magst, privat. Was machst du so?
Danke für die Einladung. Eine hat mich sehr, dass wir über den Sport sprechen können. Das hat uns ja auch immer schon ein bisschen verbunden.
Genau.
Wie gesagt, ein bisschen hast du mich ja schon vorgestellt. Ich arbeite beim Österreichischen Tennisverband, bin dort Sportkoordinatorin, bin aber auch Billie Jean King Cup Kapitänin für die Frauen. Das heißt, es ist Nationalmannschaft, für die, die es nicht kennen, bei den Damen. Ja, das sind so die wichtigsten Aufgaben, würde ich jetzt einmal sagen, beruflich. Privat bin ich verheiratet, habe 2 Kinder. Bewege mich noch immer sehr, sehr gern. Also nicht nur Tennissport, sondern auch, ja, ich gehe gern laufen, wandern. Ja, ich lese aber auch gern ein Buch. Und grundsätzlich sonst aber alles, was mit Bewegung zu tun hat, bin ich immer dabei. Auch ein neues Ausprobieren, gibt ja auch immer wieder neue Sportarten. Also bin ich dafür, alles zu haben.
Ich habe dich immer bewundert, dass du so viel läufst. Ja, weil das ist nicht so ganz meine Stärke. Aber ich laufe jetzt beim Silvesterlauf mit in Wien. Also ich bin schon gespannt, ob ich das schaffe. wenn du an deine eigene Kindheit zurückdenkst, wie war deine Bewegungskindheit? Gab es damals schon bei dir auch so einen stark angelegten Wettkampfgeist oder ist eher das Spielen im Vordergrund gestanden? Wenn du dich da so zurückerinnerst, wie war denn das so, deine Anfänge?
Die Anfänge waren schon natürlich sehr spielerisch und das hat halt einfach auch Spaß gemacht. Wir haben die Nachmittage am Tennisplatz verbracht bei einem kleinen Verein, OTC Marienzersdorf. Mein Opa war damals der Präsident sozusagen. Meine ganze Familie hat die Nachmittage dort verbracht. Und da will man natürlich dann auch irgendwie, wenn alle schon um einen Tennis spielen, habe ich dann halt auch den Schläger in die Hand genommen und habe mal dann die Wand ein bisschen gespielt. Ja, meine Eltern wollten halt dann, dass ich das schon besser lerne als sie, weil sie sich das irgendwie selber beigebracht. Und deshalb habe ich dann so meine ersten Trainerstunden bekommen. Das ist einfach dass ich schöner Tennis spielen lerne als sie. das war so ihr Ansatz. Gleichzeitig war ich aber auch im Turnverein, weil da meine Mama auch tätig war und auch immer wieder turnen gegangen ist. Und so hat sich eigentlich sehr viel in meiner Kindheit immer um Bewegung gedreht. Ich war, glaube ich, auch ein sehr lebendiges Kind. Ich glaube, man musste mich auch bewegen. So habe ich eigentlich sehr viel in meiner Kindheit schon Sport betrieben und mir hat das eigentlich immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich war einfach sehr quick lebendig und das war für mich einfach sehr, sehr gut, so viel Sport zu machen. Und ich bin dann auch mit Tennis und Turnen relativ früh doch auch in Wettkämpfe hineingekommen. Das war halt damals so, da ist man dann zu Wettkampf im Turnen, da ist man im Bus eingestiegen, zum Wettkampf gefahren, schon relativ früh. Auch im Tennis ist das dann auch relativ bald gekommen. Und ja, und deshalb war dann schon auch immer wieder der Wettkampf auch ein Ziel. Ja, also man hat halt dann trainiert, um auch an den Wettkämpfen teilzunehmen. Und deshalb war das schon.
Kannst du dich noch erinnern, wie alt du da ungefähr warst? Wann war denn dein erster Wettkampf?
Ja, ich habe, beim Tennis weiß ich es ungefähr, das war so 8, 9 Jahre alt. Im Turnen glaube ich, dass ich sogar schon ein bisschen früher war. Ich glaube, dass ich da schon so mit 7, 8, ja, also vielleicht noch 8, 9. Also auf jeden Fall um den Dreh herum.
Sehr intensiv geworden ist. Wie hat denn damals dein Trainingsalltag als Kind und auch als Jugendliche ausgesehen? Wie würdest du denn das vielleicht jetzt auch mit dem Trainingsalltag der heutigen Nachwuchsspielerinnen und Spieler vergleichen? Ist das ganz anders oder war das damals schon sehr professionell?
Nein, ich glaube, es ist deshalb auf jeden Fall anders gewesen, weil ich einfach sehr viele Sportarten gemacht habe. Wir waren auch am Wochenende viel am Eislaufplatz, weil mein Opa auch ein Eisdancer war.
Permanent.
Wir waren einfach im Winter, jeden Samstag, Sonntag auch am Eislaufplatz. Und natürlich waren wir auch Skifahren und ich habe einfach wahnsinnig viele Sportarten als Kind, also viele verschiedene gemacht. Und vor allem das Turnen, also auch da, wie ich älter geworden bin, dann in der Unterstufe, also waren dann quasi die zwei Hauptsportarten Turnen und Tennis.
Ja.
Und da war ich eigentlich immer am Nachmittag Tennis spielen und am Turnen gegangen, also viermal Tennis, viermal Turnen. Und das war schon natürlich immer wieder dann auch Wettkämpfe dazwischen. Es war zielgerichtet, aber trotzdem noch sagen wir, im Leistungssportbereich natürlich irgendwie anzusiedeln, aber schon mit viel Spaß einfach dabei. Also mir hat das Turnen, ich habe sehr, sehr lange am Turnen festgehalten als Sportart, obwohl ich eigentlich schon oft sehr müde war vom Tennisspielen, gerade in der Unterstufe, wenn man auch älter wird und das dann nicht mehr alles, also als Kind hat man ja dann oft das Gefühl, man kann sich überhaupt durchgehend bewegen.
Ja.
Und wenn das einmal wegfällt, dann war ich natürlich auch müde vom Tennisspielen, aber ich habe sehr lange an dem Turnen festgehalten, weil es mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, bis es halt dann einfach auch, wo ich dann reduziert habe, von viermal auf dreimal und dann zum Schluss noch zweimal und dann ich auch gemerkt habe in den Wettkämpfen, ja, da bin ich dann halt auch im Stufenball gestürzt, nicht nur vom Balken. Und habe ich dann eben entschieden, dass ich dann eben nur mehr Tennis mache. Das war dann so, glaube ich, in der vierten Klasse Unterstufe, wo ich dann das ausgelaufen ist mit dem Turnen. Aber für mich waren diese Sportarten, also auch vor allem Turnen, eine extreme gute Grundlage für meine spätere Tenniskarriere, weil man einfach durch das Turnen, ich meine, Rumpf wird sehr gut trainiert. Ich habe die Schnellkräftigkeit, die Schnelligkeit fürs Tennis bekommen sozusagen,
Ja.
durch die vielen Sprints, durch die Sprungkraft und alles. Also das Turnen war eine wahnsinnig gute Vorbereitung für mich auf die Profi-Tenniskarriere. Und ich bin ja Gott sei Dank sehr, sehr lange unverletzt geblieben. Zerrungen oder so habe ich ja nie gekannt. Und ich glaube, da ist schon ein sehr großer Unterschied zu heute, weil diese Spezialisierung oft doch sehr früh schon eintritt und dann sich halt alles nur mehr Tennis und ja, ums Tennis an sich dreht. Und es ist natürlich schon richtig, dass man als Tennisspieler auch sehr viel Wiederholung braucht. Aber gerade als Kind bin ich immer noch ein Fan davon, dass man sehr, sehr viele andere Sportarten auch macht, weil das hilft dem Tennis sehr.
Ja.
Und man hat diese frühe Spezialisierung einfach auch nicht.
Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist ja der Jannik Sinner auch ein hervorragender Skifahrer gewesen und hat irgendwann die Entscheidung getroffen, jetzt mache ich doch Tennis.
Genau.
Und ich glaube, der Roger Federer war auch im Volleyball, er war auch Fußball, also der hat ganz viele verschiedene Ballspielarten auch gemacht,
Ja.
bevor er dann beim Tennis hängen geblieben ist und ja, so tolle Erfolge gehabt hat. Gelingt es dann diesen Kindern, die ja doch dann schon recht früh spezialisiert sind, trotzdem Freude an dem Ganzen zu haben, dass sie nicht sagen, weil der Leistungsdruck wird dann wahrscheinlich auch früher steigen und jetzt werden die Tennisspieler auch immer jünger und jünger, wo sie schon so tolle Erfolge haben. Wie glaubst du, kann man da mit den jungen Menschen gut umgehen, dass sie die Freude weiterhin behalten?
Ich glaube, dass man sie einfach trotzdem auch im Training selber fordern kann, einfach mit sehr viel Abwechslung, beziehungsweise trotzdem auch immer wieder darauf hinweisen, dass man einfach gerade in jungen Jahren trotzdem eine andere Sportart vielleicht noch zusätzlich macht. Weil das, wie gesagt, fürs Tennis, ich meine, du hast das eh auch schon angesprochen, dass einige, auch wie die Spitzenathleten, einfach auch davor in einer anderen Sportart auch tätig oder halt die ausgeübt haben. Ich glaube schon, dass das einfach wichtig ist, dass man nach wie vor auch noch sich nicht zu so früh spezialisiert, dass man einfach in eine zweite Sportart noch versucht zu investieren. Weil ich auch glaube, dass dann das Tennis auch wieder viel mehr Spaß macht.
Kann es sein, dass das mit ein Grund ist, dass vielleicht der eine oder die andere zu früh dann aufhört und sagt, es ist mir einfach zu viel der Druck, vielleicht auch von den Eltern oder vom Verein? Oder siehst du das
Ja,
eh?
also auf jeden Fall. Ich meine, es ist halt dann auch die Kunst des Umfelds, wenn man schon so viel trainiert, dass man da versucht, auf das Kind dann oder auf die Jugendlichen positiv einzuwirken. Weil der Druck, der natürlich machen sich auch oft die Kinder und Jugendlichen selber den Druck, aber Druck kommt meistens auch sehr stark von außen. Wird halt viel investiert von den Eltern, es ist nicht nur finanziell, sondern auch an Zeit und so weiter. Und nervt man natürlich. Und ich glaube, dass es da schon sehr wichtig ist, so wie das auch eigentlich teilweise bei mir war, wo also meine Eltern sich dann eher auch zurückgehalten haben und gesagt haben, okay, der Trainer ist der Spezialist und sich nicht so viel eingemischt haben. Ich glaube, dass das schon auch sehr wesentlich ist, dass man da auch versucht, dass die Kinder dann daran wachsen können.
Genau.
Natürlich immer mit Unterstützung der Eltern, das ist klar. Aber ja, wie schon erwähnt, dass sie da vielleicht trotzdem ein gutes Umfeld aussuchen. Ich glaube schon, dass das sehr wichtig ist, dass sich die Eltern können sich ja Gedanken machen, das ist auch gut so. Natürlich macht man sich auch immer um seine Kinder. Aber dass man sich vielleicht ein gutes Umfeld auch aussucht und aber daran auch dann wirklich das Vertrauen hineinsteckt, dass der Trainer der Spezialist ist und dass man auch dann nicht gleich wieder wechselt, wenn dann vielleicht Rückschläge sind oder wenn Niederlagen kommen, sondern dass man da auch wirklich auf ein gewisses Vertrauen hat. Und das habe ich auch bei meinen Eltern sehr geschätzt, dass sie da schon immer wieder das Vertrauen in die Trainer gesetzt haben. Klar, wenn ihnen irgendwas jetzt, aber das war meistens nichts Tennisspezifisches, sage ich jetzt einmal, wenn irgendwas war, gab es natürlich Gespräche dann mit dem Trainer und so, aber im Endeffekt haben sie vertraut, dass er das gut macht mit mir.
Ja, super. Also ich denke mir auch, dass man da Ruhe bewahrt. Ich habe selber auch Leistungssport gemacht und habe mit 17 aufgehört. Meine Eltern hätten etwas Ruhe hineinbringen können und dann wäre ich wahrscheinlich dabei geblieben. Das war damals die Leichtathletik. Ich habe damit 25 wieder angefangen, aber es ist einfach anders als Teenager. Da geht halt mehr weiter. Und als 25-Jährige war es dann schon ein bisschen zach. Aber ich habe es trotzdem genossen. Aber es ist halt anders.
Ja.
Wenn du jetzt so deine Zeit als Profi zurückdenkst, du warst ja, glaube ich, Top 50, wenn ich mich, ja. Habe ich das richtig in Erinnerung? Genau. Du hast ja auch sicher Höhen und Tiefen erlebt. Wie bist du denn damals mit Niederlagen umgegangen? Wie gehen, wenn du das jetzt vergleichst auch mit dir, wie gehen Kinder oder die Jugendlichen, die du erlebst, mit Niederlagen um? Weil die erleben sie ja auch.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist immer Niederlagen und Rückschläge und das ist immer ein interessantes Thema. Ich meine, das ist genau der Punkt, an dem man besonders wachsen kann. Aber das wird halt oft nicht so gesehen, weder von den Kindern noch manchmal auch von den Eltern natürlich. Also wie bin ich damit umgegangen? Ich sage jetzt einmal, ich habe als Kind und Jugendliche, dadurch, dass ich sehr viele Wettkämpfe, auch jetzt im Turnen und so, und da gibt es ja auch den Fall, wo dann vom Schwebebalken runter und weiß schon, das ist jetzt, wird jetzt nicht so eine gute Wertung für die Wertung mehr bekommen, ja. Das ist ja noch der Vorteil dann am Tennis. Und das ist das, ich meine, ich war immer eine unglaubliche Kämpferin, weil das hat sich bei mir so eingeprägt, dass einfach ist erst Pause. Das ist so ein blöder Spruch, aber wenn der letzte Ball halt gespielt worden ist. Ich war immer eine sehr, sehr, also wie gesagt, sehr laufstark und eine Kämpferin und an dem habe ich mich halt dann immer irgendwie so, das war für mich immer so das Ziel, möglichst langer Platz zu sein, weil dann ist die Chance, dass man gewinnt, irgendwie größer. Also ist halt sehr einfach, geht halt einfach jetzt in meine Richtung oder so, aber prinzipiell ist man ja im Tennis mit wahnsinnig vielen, also permanent mit Fehlern konfrontiert. Das ist ja, gibt ja da sehr viele Statistiken auch jetzt auch noch von Nadal und Federer. Prozent Fehler, also wie viel Prozent der Punkte sind und Fehler sind.
Yeah.
Und da kommt man knapp über 50% und das muss man sich mal vorstellen. Ja.
Das heißt, dass ich nicht gewusst habe.
Ja, das ist ein, natürlich ist es nicht immer Fehler, es ist natürlich oft ein schöner Punkt auch von anderen, aber das muss man halt auch lernen zu akzeptieren. Und ich glaube, das ist halt die größte Herausforderung, vor allem als Jugendliche, wo man mit dem man wirklich permanent konfrontiert ist, dass man einfach, dass man Fehler akzeptiert, dass man auch die Punkte applaudiert den anderen. Der andere kann nämlich auch gut Tennis spielen. Ich glaube, das ist einfach die größte Herausforderung, gerade als Jugendliche, also die eigenen Fehler zu akzeptieren und die Punkte auf der Gegner zu akzeptieren. Weil man möchte immer selber das Ruder in der Hand haben, aber es ist halt auch manchmal so, dass man gewisse Dinge akzeptieren muss. Das ist halt irgendwie, das hat mir immer ein bisschen, also je älter ich geworden bin, desto besser ist mir das gelungen. Das ist mir also gerade als Jugendliche auch nicht immer gelungen. Bin ich natürlich auch oft extrem nicht enttäuscht gewesen, das hat mich auch wahnsinnig geärgert. Aber ich sage jetzt mal dann so, mit dem Erwachsenwerden habe ich dann auch versucht, wenn es einzelne Punkte sind, immer wieder dazwischen zu sammeln. Man hat ja 25 Sekunden Zeit. Das ist ja im Tennis ja wirklich auch sehr eine Chance, die man nehmen muss, ja, also sich nicht ärgern in diesen, die man hat, sondern man kann auch einmal die Emotionen, das spricht überhaupt nichts dagegen, sich einmal zu ärgern. Aber man muss halt schauen, dass man vom nächsten Punkt wieder positiv ist und so eben immer wieder in diese positive Spirale zu kommen. Man ist eben jetzt, das ist der Fehler, ist schon Vergangenheit und man muss halt schauen, dass man, wie gesagt, die nächste.
Würdest du sagen, dass das vielleicht auch das größte Learning ist von dir aus diesen Niederlagen, dass du ganz schnell lernen musst, kurz ärgern oder gar nicht ärgern, weiter geht's. Also dieses, so man sagt ja immer so, Krone gerade richten und dann geht's wieder weiter.
Ja,
ist das ein Learning, das du mitnimmst bis jetzt?
Ja, also auf jeden Fall. Wie gesagt, ich glaube, Emotionen, jeder hat Emotionen und die kann man nicht, die kann man nicht, sich nicht also oder weglernen oder was. Man kann das lernen, dass es wäre ungesund. Es wäre sehr ungesund. Und es geht immer darauf an, wie man damit, kommt immer darauf an, wie man damit umgeht. Und das ist sicher was man bis in die Gegenwart, also einfach, wie geht man mit Situationen um?
Genau.
Sowohl mit angenehmen als auch mit unangenehmen. Und da kommt es dann immer darauf an, auf die Perspektive, die man dann drauf wirft. Und je schneller man lernt, bei Rückschlägen und Niederlagen, wieder eine positive Perspektive zu finden, desto besser, desto schneller kommt man da auch wieder raus. Und ja, ich glaube, es ist auch immer wichtig, was auch wichtig ist, finde ich, bei Niederlagen, Rückschlägen, ist, dass man ein Ziel hat. Also für mich war das halt dann immer, auch ich habe dann doch zwei schwere Verletzungen gehabt mit 19 und 21, habe ich zwei Kreuzbandrisse gehabt. Und da war aber für mich immer das Ziel. Okay, mein Ziel war dann immer wieder zurückzukommen und immer noch diese Top 100 zu knacken, die ich ja bis davor, war zwar mit 18 schon sehr knapp dran, da war ich mal 104, aber ich habe es eben nicht geschafft und dann kam der Kreuzbandriss und dann war danach immer das Ziel, diese Top 100. Und das habe ich halt immer so wie eine Karotte, ist das so von mir her. Außen die Karotte.
Ja.
Habe ich mich da ganz gut rausgeholt aus diesen wirklich großen Rückschlägen, also mit dieser großen Verletzung, mit diesem langen Trocken und so, indem man sich halt dann wirklich kleine Ziele setzt. Also für mich war das dann tagtäglich, das Knie wieder 2 Zentimeter mehr abzubiegen und habe das dann eigentlich eher so heruntergebrochen, nachdem er nach dem ersten Kreuzbandriss das Comeback fast gelungen hat, da war ich wieder 115 in der Weltrangliste, war für mich nach dem zweiten Kreuzbandriss ganz klar, dass ich das wieder mache. Also ich habe gewusst, das schaffe ich wieder. Ich habe es jetzt schon einmal geschafft. Jetzt schaffe ich es ja zweites Mal auch noch. Und wenn ich schon 150 bin, dann werde ich irgendwann diese 100 auch noch knacken. Also es war schon immer so dieses Ziel, das ich auch vor Augen habe, das mich da aus diesen Rückschlägen herausgeholt hat.
Ja, ich glaube, du hast was ganz Wichtiges gesagt, so Ziele runterbrechen, dieses kleine Schritte machen und sich, weil ich glaube, wenn ein Ziel, also diese berühmte Karotte zu groß ist und zu weit weg ist, dann ist es einfach auch wahnsinnig schwierig und ist halt da die Frustration steht dann gleich neben dir, wenn das zu viel ist oder zu weit weg ist. Also das ist auch so im Kopf ein Ding. In meinem Podcast spreche ich auch immer wieder darüber, dass Bewegung mehr ist als Sport. Aber Bewegung ist irgendwie größer und Bewegung fördert eben Sprache, Emotionen und auch soziales Lernen. Wie erlebst du das denn bei deinen Jugendlichen? Welche Fähigkeiten entwickeln Kinder und Jugendliche im Tennis, die ihnen auch außerhalb des Sports helfen können?
Ja, ich meine, jetzt haben wir gerade was angesprochen. Mit Niederlagen umgehen ist, glaube ich, eines der wichtigsten Themen, egal welchen Sport man jetzt betreibt, ja. Das ist, glaube ich, was alle aus dem Sport mitnehmen können, wie man mit Niederlagen umgeht und so wie du zuerst so schön gesagt hast, Krone richten, weiter geht's. Aber aus dem Sport kann man einfach generell wahnsinnig viel lernen. Also sei es jetzt die Konsequenz, an was zu arbeiten, um ein Ziel zu erreichen. Man braucht viel Durchhaltevermögen. Also ich meine, ich glaube, das war auch ein wesentlicher Anteil meines Erfolges, warum ich dann letztendlich dann die 100 und auch die 50 geknackt habe, weil ich einfach immer dran geblieben bin und sehr beharrlich war. Beim Sport eben, wie gesagt, Umgang mit Rückschlägen, mit Emotionen, was sie auch eine Konsequenz, was auch im Sport, also wenn man da jetzt weiterdenkt, dass Kinder und Jugendliche auch ein gewisses Körperbewusstsein. Also ich glaube, das ist halt auch jetzt, oder habe ich mitgenommen, dass ich halt gelernt habe, wie mein Körper einfach reagiert auf Belastung oder auch emotional oder auch wenn es um Verletzungen geht. Es war auch immer wieder, dass man dem Trainer Feedback gibt, wie fühlt sich der Körper an. Einfach auch, um da wichtige Entscheidungen dann treffen zu können. Und ich glaube, ich finde einfach, es muss so wahnsinnig viel aus dem Sport lernen kann, was einem im späteren Leben einfach hilft. Weil das auch oft eben auch Entscheidungen zu treffen und dann spiele ich dann das Turnier dann nicht, weil ich spüre da leicht, was kann sich das verschlechtern, nicht auch einfach, dass man Feedback im Trainer gibt, mit Physiotherapeuten. Ja, also wie gesagt, sind ganz viele Dinge, die man aus dem Sport mitnehmen kann. Auch Flexibilität zum Beispiel ist auch sowas. Ich meine, gerade im Tennis, da gibt es so viele Einflussfaktoren dann im Endeffekt auch von außen. Also wenn man dann denkt, es kann auch mal sehr windig sein oder Da gibt's einen tieferen Platz, schwere Bälle, dann kommt mein Spiel, was ich normal spiele, kann ich gar nicht so anwenden, wie ich möchte, weil einfach komplett auch andere Umstände sind. Und da muss ich halt auch flexibel sein und mich anpassen oder selber feststellen, ich muss jetzt geschwind noch die Seite, weiß ich nicht, ein Kilo härter bespannen, weil, ja, oder also auch immer diese gewisse Flexibilität, das ist auch was man muss sich einfach auf die Situation auch einstellen, um dann ja. Das Beste rauszuholen, also und das immer so im Hinterkopf zu haben.
Vieles von dem, was du jetzt gesagt hast, das kenne ich. Ich habe auch für mich war die Trainingsgruppe auch sehr wichtig, weil sowohl das Speerwerfen, das ich gemacht habe, als auch Tennis ist eine Einzelsportart, außer man spielt Doppel, aber sonst bist du alleine, aber du bist meistens im Training nicht alleine. Du bist ja mit anderen jungen Menschen auch zusammen und diese Trainingsgruppe hat mir damals auch sehr geholfen, über schwierigere Zeiten oder über dieses Teenager-Dasein drüber zu kommen. Und es hat mir auch wirklich viel Selbstwert gegeben, weil natürlich Wettkämpfe, wenn man sie gewinnt, grandios sind und das macht was mit mir. Und ich bin, glaube ich, aus der ganzen sportlichen Geschichte, die ich erlebt habe, viel selbstbewusster rausgegangen, als ich hineingegangen bin. Und das war auch für mich sehr wertvoll. Ist es dir auch so ähnlich gegangen?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja das Körperbewusstsein, Selbstbewusstsein, das sind alles Themen. Es ist auch das Selbstbewusstsein, das ist auch eine harte Arbeit, das erarbeitet man sich auch in irgendeiner gewissen Weise. Und ich meine, ich war auch immer extrem schüchtern früher und habe nicht viel geredet und so. Man lernt halt dann, wie gesagt, habe ich durch den Sport dann auch gelernt, dass ich auch mehr aus mir rausgehe, dass ich ihm auch mehr Feedback gebe. Also es ist definitiv so gewesen, dass ich auch mit viel mehr Selbstbewusstsein dann rausgegangen bin aus dem Sport.
Jetzt würde ich mich gerne noch deinem Damenprojekt im Billie Jean Cup widmen. Vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, wer da alle mitspielt und vor allem interessiert mich aber natürlich auch, wie es denn um die Mädchen im Leistungssport Tennis steht und ob du da auch Unterschiede siehst zu den Männern oder zu den jungen Burschen, weil das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen dein Baby, dieses Projekt. Vielleicht magst du mal kurz darüber reden.
Ja, also ich habe mehrere Projekte. Also wie gesagt, ich bin Kapitän vom Billie Jean King Cup. Da spielen wir die besten österreichischen Spielerinnen und sind Länderkämpfe, so wie im Tennis Cup, gegen andere Nationen. Und das betreue ich dann immer 1 bis 2 Wochen im Jahr. Aber wir haben halt auch so sonst auch im ÖTV andere Projekte, wie zum Beispiel, wo wir Trainerinnen oder auch Schiedsrichterinnen zusätzliche Webinare haben und Workshops. Auf die zu stärken, weil das sind ja auch vor allem Trainerinnen, die auch mit den Spielerinnen zusammenarbeiten. Und also da habe ich eben auch so Role Models, die das Projekt auch betreuen und immer wieder Webinare machen, auch jetzt nicht nur, also am Anfang war es nur für Frauen, aber mittlerweile haben wir das auch geöffnet, weil es natürlich wichtig ist, dass die Männer auch, besonders die Männer auch Einblick bekommen, was sind so die Unterschiede, ja, und deren gibt es ja doch einige. Ich meine, es ist nicht wegzuleugnen, das ist natürlich, dass Frauen andere Voraussetzungen haben wie Männer, körperliche Voraussetzungen. Und dass sie vielleicht, klar kann man alle gleich behandeln, aber dass vielleicht eine andere Herangehensweise vielleicht bei Frauen anders wirkt auch. Und das ist halt auch ganz interessant, einfach da auch andere Perspektiven aufzuzeigen. Mhm. Und das ist natürlich ein Anliegen, weil ja, wie gesagt, ich komme aus dem Bereich und es würde mich einfach freuen, wenn einfach mehr Frauen nicht nur Tennis spielen und auch natürlich auch an der Spitze und bei mir im Billie Jean King Cup Team sind, dass ich auch noch eine viel größere Auswahl habe an sehr, sehr guten Spielerinnen, sondern auch in allen anderen Arbeitsfeldern eigentlich im Sport, also eben auch als Trainerin oder als Schiedsrichterin. Und es gibt ja so viele andere Möglichkeiten, auch im Sport zu arbeiten, als Funktionärin, wie auch immer. Dass auch das in irgendeiner Form, dass wir auch das irgendwie stärken.
Ja, das klingt sehr spannend und sehr, ich glaube, jetzt geht auch langsam die Saat auf, weil wir haben jetzt wirklich ganz tolle junge Spielerinnen. Also ich schaue da sehr interessiert zu und bin schon gespannt, wie sie sich weiterentwickeln.
Sie war jetzt gerade mit den, das heißt zufällig auch Billie Jean King Cup Juniors. Ich war jetzt bei Chile mit unseren Nachwuchsspielerinnen, die sind U16. Sind aber alle jünger Jahrgang, also erst 15 und haben sich qualifiziert für das Weltfinale der besten 16 Nationen.
Wow.
Und wir sind Zehnter geworden und das war natürlich auch eine ganz tolle Erfahrung, auch für die Mädchen, weil wir da eben sehr viele Spielerinnen gespielt haben, seit vorher noch nie gesehen, weil die meisten spielen halt nur in Europa. Auch wenn sie internationale Turniere spielen, bleibt man natürlich in Europa, weil es natürlich auch günstiger ist und alles. Und dann halt zum ersten Mal gegen Nationen halt wie Australien, Kanada, USA zu spielen, das war Erfahrung.
Cool.
Super Erfahrung und auch gerade USA hat halt wirklich die besten Spielerinnen derzeit in der Altersklasse. Und es war eine wahnsinnig tolle Erfahrung und es hat mich auch sehr gefreut, dass ich sie da begleiten durfte und coachen durfte.
Jetzt habe ich noch eine Frage zu deinen Kindern. Wie alt sind die inzwischen?
Ja, Janik ist gerade 19 geworden, jetzt am Wochenende. Und die Marlene ist 16.
Wie hast du Bewegung in euren Familienalltag gebracht von Anfang an? Ich kann mich erinnern, wie ich manchmal bei dir war, dass der Tischtennistisch im Winter herinnen gestanden ist und von der Decke ein Tau gehangen ist und da war dann noch so ein Tuch. Also ich glaube, bei dir war von Anfang an wurscht, wie es ausschaut, Hauptsache ist Bewegung ist möglich, oder?
Ja, das stimmt. Unser Wohnzimmer war so ein großer Turnsaal eigentlich für die Kinder. Also immer irgendwelche auch Turnmatten oder eben das Tau von oben gehabt. Dann haben wir eben so ein Trapez haben wir gehabt, das man so hin und her pendelt. Ja, das haben wir ja auch immer noch. Da steht immer versteckt hinten. Das stimmt, das hat immer ausgeschaut bei uns, aber hauptsächlich die Kinder haben sich bewegt. Und also grundsätzlich habe ich von klein auf, dadurch, dass ich auch sehr viel Sport betreibe und mein Mann auch, haben wir halt immer versucht, die Kinder überall mitzunehmen. Und mir war eigentlich auch wichtig, dass all diese Sportarten, die ich als Kind irgendwie betrieben habe, also wir waren immer Eislaufen, immer Skifahren, natürlich am Tennisplatz und so weiter, also dass wir das alles irgendwie auch machen.
Mhm.
Aber natürlich auch, so wie du es richtig gesagt hast, zu Hause, es war dann nicht vorbei mit, wir sind irgendwo und kommen nach Hause, es war auch immer zu Hause die Möglichkeit da, dass sie einfach umeinander turnen und ja, ich weiß, bei manchen ist es nicht so, bei uns durfte man dann auch manchmal auf der Couch herumhüpfen, ja.
Ja, sicher, das ist doch super. Sind Sie bei irgendeiner Sportart hängen geblieben oder sind Sie immer noch sehr in der Breite und machen ganz viel?
Es ist wirklich sehr lustig, weil ich habe versucht, mit meinem Sohn, habe ich ja begonnen, auch Tennis zu spielen, auch von wie er jünger war, so 4, 5 und so. Und er hat das abgelehnt und hat immer gesagt, nur weil du Tennis gespielt hast, ich spiele sicher nicht Tennis. Und dann, er war Tischtennis, er war beim Judo, er war dann letztendlich bei Fußball hängen geblieben ein paar Jahre. Und mit 10 Jahren ist er zu mir gekommen und hat gesagt, Mama, ich würde gerne Tennis spielen. Und dann, er spielt leidenschaftlich gerne Tennis. Er hat dann nur mehr Tennis gespielt, also komplett hineingekippt und hat dann wirklich auch mehrmals wöchentlich teilweise gespielt, weil es ihm so viel Freude gemacht hat. Und das blühe ich natürlich auf, wenn ihm das so viel Spaß macht. Er spielt nach wie vor Tennis, wie es sich halt ausgeht. Meine Tochter, die hat begonnen mit Tennis, so ganz normal, hat aber auch immer andere Sportarten gemacht, war rhythmische Sportgymnastik sehr lange und hat aber dann irgendwie aufgehört mit Tennis, weil sie glaubt hat, sie muss es wegen mir machen. Ich habe da gesagt, du spielst nicht wegen mir, du spielst für dich und wenn du nicht magst, dann hör einfach auf. Und die war dann eher bei rhythmischer Sportgymnastik zu Hause und hat das eine Zeit lang gemacht. Leider ist da Corona, auch nach Corona war dann leider nichts mehr, da hat dann eigentlich aufgehört und sie tanzt jetzt, dazwischen war sie auch mal reiten eine Zeit lang, aber sie
also immer noch ganz vieles Verschiedenes.
Ja, sehr viel Verschiedenes.
Gut, dann habe ich noch eine abschließende Frage und zwar, welchen Tipp würdest du Eltern geben, die sogenannte Talente haben und wiederum auf der anderen Seite Eltern, deren Kinder sich eher schwer tun, mit Bewegung und Sport etwas anzufangen?
Ja, also Talent ist halt immer, es kommt halt darauf an, in welche Richtung, aber ich glaube, ich würde einfach ganz viele Sportarten ausprobieren lassen, weil es ist immer wichtig, dass trotz all dem eine gewisse intrinsische Motivation da ist.
Mhm.
Ohne der werden sie auch nicht dranbleiben, weil ich glaube, es ist einfach, wenn man kann von außen sehr viel die Kinder in eine Sportart hinein, aber wenn sie wirklich dann dranbleiben oder das auch intensiver betreiben wollen, und dann kommt man nicht umhin, dass da irgendeine intrinsische Motivation vorhanden ist und einfach, dass sie einfach Spaß an der Sportart haben. Deshalb glaube ich, ist es einfach wichtig, am Anfang gerade als Kinder auf viele Sportarten auch zu zeigen und sie ausprobieren lassen. Und wenn sie manchmal mit Wünschen daherkommen, dass man denen einfach auch nachgibt und sagt, ja, probier es mal aus. Ich glaube, das ist einfach sowohl für Kinder, die talentiert sind, als auch für jene, die ein bisschen, wie hast du es genannt, Probleme mit Sport hatten.
Ja, die sich einfach ein bisschen schwerer tun, da was zu finden.
Ich glaube, es ist nach wie vor wichtig, einfach sich breit aufzustellen, weil ich glaube, nur dann ist die Möglichkeit da, dass ihnen auch wirklich irgendwas so gefällt, dass sie auch dranbleiben oder überhaupt, dass sie sich dann eben bewegen.
Ja, cool. Gut, dann vielen Dank einmal für diesen ersten Teil. Ich habe jetzt in dieser Stelle immer auch so 3 Bewegungstipps für zu Hause oder auch für die Schule. Ich hoffe, ich habe mich ein bisschen vom Tennis inspirieren lassen und das Ganze mal ohne Schläger. Und ich liebe dir die jetzt vorlesen und du sagst einfach, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Ja? Und zwar so eine Art Balljonglage, also dass man jongliert mit den Händen, 2 oder 3 Bälle oder so Sockenknäuel hochwerfen, einfach auffangen, werfen. Das trainiert die Reaktionsfähigkeit und auch die Koordination. Also es wäre was für den Anfang, dass man das einfach nur mit einem Ball macht, dann einmal mit 2 und dann vielleicht irgendwann mit 3. Kannst du jonglieren?
Ja, ich habe das eine Zeit lang auch intensiv weil ich dadurch irgendwie Probleme mit meinem Aufwurf. Und habe dann begonnen eben zu jonglieren und auch alle möglichen Kaskaden. Mit 4 habe ich es dann auch gemacht, einfach um ein bisschen besseres Gefühl fürs Aufwerfen abzubekommen.
Ah ja, cool. Sehr gut. Das zweite wäre so eine Art Mini-Tennis ohne Schläger, wo 2 Kinder sich gegenüberstehen und einfach mit einem Ball hin und her werfen und die Hand ist der Tennisschläger. Mhm. Man kann es machen mit Aufkommen oder Volley, also dass es einfach so hin und her geht, weil das geht auch auf kleinem Raum, vielleicht im Keller oder in einem Raum, wo nichts kaputt gehen kann. Mhm. Oder man macht es auch nur mit einem Luftballon, einfach nur, dass man beginnt,
ja,
so ein Ballgefühl zu bekommen.
Oder?
Ja, gute Idee.
Ja, gut, diese Ball fürs Tennis.
Finde ich doch. Dann habe ich noch was, das ist so ein bisschen eher mit Zielwurf. Das kann man im Klassenzimmer machen oder auch im Garten, wo man mit Papierkugeln oder mit Softbällen oder sogar schon mit Tennisbällen in irgendwelche Körbe wirft, entweder in einen Papierkorb oder in einen Waschkorb oder was auch immer. Und da kann man dann mit den Abständen variieren. Und das würde eben auch aus Zielgenauigkeit oder Zielsicherheit fördern und natürlich auch die Konzentration, weil ich muss natürlich genau schauen, wo ich da, also dieses Handauf auch mit und ich glaube, das wäre auch für den Beginn vielleicht eine gute Idee. Kann man auch im Sitzen machen.
Ja.
Genau. Und dann habe ich noch ein Buch entdeckt. Ich muss sagen, ich habe es selber noch nicht gelesen, aber es klingt hochspannend. Das heißt, das ist vom André Agassi. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Das heißt Open. Ja. Und darüber schreibt er wirklich sehr ehrlich, sehr intensiv über seinen Weg als Ausnahmesportler und vom Druck auch, den er in der Jugend gespürt hat, bis zur späten Freude im Spiel. Und es ist eine Geschichte über Motivation, auch Selbstzweifel und das Wiederentdecken der Leidenschaft und Bewegung. Also, kennst du es?
Habe ich natürlich gelesen, natürlich.
Hast du gelesen? Na schau, hast du mir voraus? Dann muss ich nachreichen.
Gutes Buch, ja.
Ja? Ja, sehr gut. Dann kommt jetzt der Bewegungsblitz.
Okay.
Wir hören uns gleich wieder. Ja, jetzt kommt unser Bewegungsblitz. Den habe ich mir ausgedacht. Es sind 7 Fragen, die du nicht kennst, Marion. Bitte möglichst spontan antworten und ich bin schon sehr gespannt. Also, Frage Nummer 1. Wenn du einen Tag lang Bewegungsministerin wärst, welche verrückte Regel würdest du sofort einführen?
Jeder muss sich jeden Tag bewegen.
Als Gesetz. Okay. Wie überwindest du deinen eigenen Schweinehund?
Ich habe wirklich oft das Bedürfnis, mich zu bewegen. Also wenn ich so gar nicht will, denke ich mir, na, es geht trotzdem. Es ist einfach.
Okay. Also ist er sehr klein, der Schweinehund?
Ja, ist kleiner Schweinehund.
Wenn Bewegung ein Geräusch wäre, wie würde es klingen? Sehr schön. Habe ich auch noch nicht gehabt. Dein Lieblingsspiel von früher und würdest du es heute noch spielen?
Boah, ich habe ja immer mit dem Donnerwetter Blitz sehr viel gespielt, wenn wir am Abend mit den Eltern beim Heurigen waren. Und ja, ich habe es auch mit meinen Kindern wieder gespielt.
Und würdest du es noch spielen, wenn sie sagen, also Mami, ich möchte das mit dir spielen? Würdest du noch mitmachen?
Sicher, mache ich überall mit.
Ja, gut. Was war jetzt im Nachhinein deine wichtigste Niederlage, wo am meisten quasi gelernt wurde und auch wenn sie vielleicht sehr bitter war?
Meinst du das tennismäßig oder kann das auch?
Ist egal.
Ist wurscht. Also ich finde schon mein Kreuzbandriss, ja. Das war schon sehr einschneidend, weil da war ich gerade wirklich am Weg unter die Top 100 beim ersten Mal. Da war ich gerade richtig gut drauf, habe ein Turnier gewonnen beim nächsten im Viertelfinale. Und es ist im Match passiert und war schon sehr einschneidend, weil ich glaube, hätte ich vielleicht schneller geschafft, die Top 100.
Vervollständige bitte den Satz für mich. Bewegung ist für mich
lebensnotwendig.
Sehr schön. Dann würde ich jetzt an dieser Stelle kurz zusammenfassen. Vielen Dank einmal, dass du dich auf alles eingelassen hast, was ich dir serviert habe. Was Kinder von Spitzensportlern oder Spitzensportlerinnen lernen können, ist, dass Durchhalten oft wichtiger ist als Talent. Also ist Talent deswegen schon super, aber das Dranbleiben, die Konsequenz, so wie du gesagt hast, ist dann ganz wichtig. Verlieren gehört dazu, gerade im Tennis, wir haben es gehört, über 50%, also 50% sind Niederlagen und der Rest ist dann, was es ausmacht, ob ich gewinne oder nicht. Bewegung bewirkt am allermeisten, wenn die Kinder nach wie vor auch beim Training, also auch die Jugendlichen, wirklich Freude und Spaß erleben und dass es, wir haben auch gesagt, dass es variabel sein muss, dass viele verschiedene Sportarten ins Tennis hineinfließen, dass man nicht zu einseitig wird, weil dann kann Training manchmal auch saumühsam sein, glaube ich. Und dass Kinder vielleicht am Anfang, so wie du es auch erzählt hast, du hast einfach mal einen Tennisschläger in die Hand genommen, an die Wand gespielt, dass am Anfang vielleicht so Medaillen und Gewinne noch gar nicht so vorrangig ist, sondern einfach mal nur das Spiel, einfach das Freude am Spiel zu haben. Und wir Erwachsene sind gefragt, dass wir den Kindern da den Raum geben und nicht zu viel Druck machen. Das ist das, was ich so gehört habe.
Ja, auf jeden Fall. Ich mag nur ganz kurz zu den, weil du gesagt hast, 50% Niederlagen. Da geht es eher um die Fehler, also im
Match. Ja, Entschuldigung, die Fehler natürlich.
Weil die Niederlage, also sag es mal, mein Ball und wir, das ist so Niederlagen, aber einfach diese Punkte, diese Fehler, die bis zu bearbeiten gibt.
Genau. Nein, nur weil wir zu dem Zeitpunkt haben gesagt, also diese kleinen Niederlagen oder Fehler im Matches sind Mini-Niederlagen und mit denen muss man auch sofort adaptieren und schauen, wie geht's weiter. Deswegen habe ich jetzt Niederlage gesagt, aber es sind ja natürlich Fehler. Liebe Marion, vielen, vielen Dank, dass du uns so viele Einblicke gegeben hast, auch dass du so viel erzählt hast, was über alle deine Projekte. Es hat mir eine große Freude gemacht, mit dir dieses Gespräch zu führen. Ich wünsche dir alles, alles Gute und möge die Saat noch mehr aufgehen und ich bin schon sehr gespannt, wie unsere Jugend sich entwickelt und vor allem die Damen beim Billie Jean Cup. Danke dir sehr.
Danke dir auch für die Einladung und dass wir so lange reden konnten.
Also dann, alles Gute.
Ciao.
Kinder brauchen Bewegung. Aber im Alltag kommt sie leider oft zu kurz. Das Buch Alle Kinder fertig los aus dem Falter Verlag zeigt, wie Kinder spielerisch gefördert werden können. Mit 33 Ideen für drinnen und draußen. Viel Fachwissen und praktischen Tipps für Eltern und PädagogInnen. Erhältlich überall, wo es Bücher gibt. Und natürlich auf faltershop.at.
Danke, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn abonnierst. Erzähl es gern deinen Freunden, deinen Freundinnen oder Kollegen, Kolleginnen und hilf mit, noch mehr Bewegung in die Welt zu bringen. Wir brauchen das ganz, ganz dringend. Hast du Ideen, Fragen oder eine Bewegungsgeschichte für mich oder sogar einen spannenden Interviewgast? Ich freue mich auf deine Nachricht. Einfach an podcast@allekinderfertiglos.at. Dieser Podcast ist auf allen gängigen Plattformen zu erleben. Alle Infos findest du auch auf allekinderfertiglos.at. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, bleib in Bewegung und pass gut auf dich und die Kinder in deinem Leben auf.